Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz Podcasts. Mein Name ist Dr. Ingo Leipelt. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wie schnell darf ich eigentlich innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften fahren? Wer hat hier Vorfahrt? Wie weit ist der Bremsweg bei x Stundenkilometer? Wie fahre ich umweltbewusst? Und warum muss ich eigentlich all diese Fragen beantworten? Ganz einfach. Im Jahr 1888 wurde der Führerschein eingeführt und bald darauf die Prüfung fürs Leben. Allerdings zählten damals noch ganz andere Qualifikationen. Als Karl Benz mit seinem Patentmotorwagen durch die Straßen von Mannheim knatterten, lästerten viele Passanten: Haha, ein Wagen ohne Pferd. Andere fluchten über den Gestank und den Lärm des Vehikels. Um Ärger zu vermeiden, ließ sich Benz schließlich seine Fahrten von höchster Stelle absegnen und so wurde 1888 auf seinen Namen der erste Führerschein ausgestellt, in sauberer Handschrift bestätigt ein Beamter des Großherzoglichen Badischen Bezirksamts, dass Benz mit seinem Gefährt öffentliche Straßen benutzen darf. Und im Gegensatz zu heute bekam Benz den Führerschein einfach so, ohne Fahrprüfung und ohne theoretischen Test. Deshalb sagen viele auch, so richtig der erste Führerschein war das nicht, es war lediglich eine Fahrerlaubnis. Führerschein hin, Fahrerlaubnis her, fest steht, am 1. August 1888 begann die Geschichte des Führerscheins. Und auch die anderen Länder hielten es zunächst so wie in Baden, jeder, der eine Fahrerlaubnis bzw. Führerschein benötigte, bekam diese auch ohne lästige Nachweise einer theoretischen oder praktischen Fahrprüfung. Na, das waren noch Zeiten. Die erste Prüfungspflicht für Wagenlenker wurde 1903 eingeführt. Und jetzt raten Sie mal, in welchem Land? Ganz klar, in dem Land, das für Ordnung und Sauberkeit steht, nämlich Preußen. Und seit dieser Zeit wurden die Gesetze zur Fahrerlaubnis immer mehr verfeinert und so geht es auch im heutigen Podcast wieder um die Fahrerlaubnisverordnung, diesmal genau um die Untersuchungen zur Fahrerlaubnisverordnung und um die Auswirkungen von gesundheitlichen Einschränkungen. Im Prinzip werden drei große Bereiche untersucht: das Sehvermögen, die allgemeine körperliche Eignung und das Reaktionsvermögen und die Leistungsfähigkeit. Zudem müssen diese Untersuchungen je nach Führerscheinklasse in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Für die motorisierten Zweiräder und die klassischen PKWs reicht der Nachweis des Sehvermögens aus. Eine Wiederholungsuntersuchung ist nicht erforderlich, allerdings läuft die Gültigkeit des Führerscheins nach 15 Jahren aus und dieser muss dann entsprechend erneuert werden bzw. ein neuer Antrag muss gestellt werden. Für die Lkw-Klassen, das sind die gesamten C-Klassen, muss das Sehvermögen nachgewiesen werden, das Gesichtsfeld muss ausreichend sein und die körperliche Eignung wird untersucht. Hier ist eine Wiederholungsuntersuchung aller Parameter alle 5 Jahre erforderlich, dann wird auch der Führerschein neu erteilt. Für die Busklassen, das sind die D-Klassen, muss das Sehvermögen nachgewiesen werden, das Gesichtsfeld, die körperliche Eignung und zusätzlich die Reaktions- und Leistungsfähigkeit. Auch dieser Führerschein muss alle 5 Jahre erneuert werden. Alle 5 Jahre ist eine Wiederholungsuntersuchung des Sehvermögens, des Gesichtsfeldes und der körperlichen Eignung notwendig und ab dem 50. Lebensjahr auch eine Wiederholungsuntersuchung der Reaktions- und Leistungsfähigkeit. Bei den Führerscheinen für Taxis und für Menschen, die Fahrgäste befördern, gilt das Gleiche wie für die Busse, Nur hier wird die Reaktions- und Leistungsfähigkeit bei der Erstuntersuchung und erst ab dem 60. Lebensjahr alle 5 Jahre untersucht. Diese Informationen können Sie auch in den Shownotes nachlesen. Wie laufen nun die Untersuchungen im Einzelnen ab? Beginnen wir mit der Augenuntersuchung. Die ärztliche Augenuntersuchung ist der klassische Sehtest, also die Untersuchung des Sehvermögens. Deshalb ist es auch wichtig, dass, wenn Sie zur Untersuchung kommen, Sie Brillen, Kontaktlinsen und alle Sehhilfen, die Sie benötigen, zur Untersuchung mitbringen. Es soll ja nicht geprüft werden, ob Sie eine Brille benötigen, sondern es soll geprüft werden, ob Sie mit Ihren Sehhilfen ausreichende Sehfähigkeit besitzen, um am Straßenverkehr teilzunehmen. Zunächst wird die Sehstärke geprüft, das kennen Sie. Die maximale Sehstärke beträgt 125% und dann wird halt geschaut, wie stark Ihr Sehvermögen ist. Als nächstes geht es um das Farbensehen und dann um das räumliche Sehen. Und zu guter Letzt werden die Kontrastunterschiede und das Sehen bei Dämmerung geprüft. Muss das Gesichtsfeld geprüft werden, so wird der Raum geprüft, der mit einem Auge ohne Augenbewegung überblickt wird. Wie sehen diese Tests genau aus? Bei der Sehschärfe und beim Dämmerungssehen sehen Sie Kreise mit einer Öffnung, die in verschiedene Richtungen zeigt, und Sie müssen dann erkennen, wohin sich diese Kreise öffnet. Beim Dämmerungssehen sind diese Kreise dann nur noch sehr schwach wahrzunehmen. Das räumliche Sehen ist die höchste Form des beidäugigen Sehens. Durch eine beidäugige Betrachtung der Umgebung vermittelt uns diese Art des Sehens eine dreidimensionale Tiefenwahrnehmung von Räumen und Gegenständen. Hier müssen Sie halt aus einer Reihe von Gegenständen erkennen, wie weit diese aus dem Raum herausragen. Kommen wir zur Farbenerkennung. Ein Farbnormaler kann ungefähr 180 Farbtöne unterscheiden, wohingegen Rot-Grün-Blinde oder auch farbanormale Personen nur 24 Farbtöne unterscheiden können. Die Testung erfolgt dann mittels Testbilder, auf denen die Farben für Hintergrund und Zeichen so ausgewählt sind, dass sie bei einer farbsinngestörten Person gleich erscheinen, und diese Person kann dann die Zahlen nicht lesen oder erkennt diese Zahlen falsch. Im Prinzip ist das nicht weiter schlimm, das muss man aber bei erstmaliger Feststellung dann genauer untersuchen. Und diese Untersuchung erfolgt dann beim Augenarzt und diese spezielle Untersuchung nennt man dann Anomaloskopie. Noch etwas Statistisches. 8% aller Männer haben eine Rot-Grün-Störung, aber nur 0,4% der Frauen. Die Untersuchung des Gesichtsfeldes erfolgt mittels eines Perimeters. Dies erfordert einige Konzentration. Sie nehmen vor dem Gerät an einem Schreibtisch Platz und schauen in eine Art Halbkugel ins Innere und ein Auge wird mit einer Augenklappe bedeckt. In der Mitte der Halbkugel erscheint ein gelber Punkt. Diesen Punkt müssen Sie dann mit dem offenen Auge fixieren und Sie erkennen dann recht kleine blasse Lichtpunkte und Sie müssen dann durch Drücken auf einem Knopf auf diese Lichtpunkte oder Lichtblitze rechtzeitig reagieren. Beim psychometrischen Test oder psychologischen Reaktionstest werden nicht nur die Reaktion, sondern verschiedene psychische Fähigkeiten geprüft. Das ist zum einen die Reaktionsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Aufmerksamkeit, die Orientierung und die Belastbarkeit. Dieser Test erfolgt an einem Bildschirm und dann müssen Sie halt bestimmte Aufgaben erfüllen und es wird halt gemessen, wie genau Sie diese Aufgaben erfüllen und wie schnell Sie diese Aufgaben erfüllen. Und am Ende werden dann die Parameter beurteilt. Die vorgeschriebene ärztliche Untersuchung ist eine allgemeinmedizinische Untersuchung, die die Fahrtüchtigkeit einschätzen soll. Dies wirft die Frage auf, welche Erkrankungen die Fahrtüchtigkeit einschränken können. Nun, das sind zum einen ganz klar das mangelnde Sehvermögen, aber auch eine hochgradige Schwerhörigkeit, Bewegungsbehinderungen, Herz- und Kreislauferkrankungen wie Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Herzmuskelschwäche, Zuckerkrankheit, Erkrankungen des Nervensystems wie Verletzungen des Rückenmarks, Durchblutungsstörungen des Gehirns, Verletzungen des Gehirns, Epilepsie, aber auch psychische bzw. geistige Störungen wie Psychosen, Demenz oder schwere Depressionen, Missbrauch von Alkohol, Missbrauch von Betäubungsmitteln oder anderen psychoaktiven Substanzen. Aber auch Erkrankungen wie Tagesschläfrigkeit bzw. obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, schwere Lungen- und Bronchialerkrankungen mit Auswirkungen auf die Herz-Kreislauf-Funktion oder Störungen des Gleichgewichtssinns. Falls diese Erkrankungen festgestellt werden, so ist eine normale Untersuchung nicht mehr ausreichend, dann muss ein ausführliches ärztliches Gutachten erfolgen. Das heißt, diese Erkrankungen führen nicht zwangsläufig zum Verlust des Führerscheins oder zur Nichterteilung des Führerscheins, sondern im Rahmen eines ausführlichen Gutachtens muss dann festgestellt werden, inwieweit die Erkrankung Auswirkungen auf ihre Fähigkeit hat, ein Fahrzeug zu führen. Und aufgrund dieser Expertise wird dann entweder empfohlen, den Führerschein zu erteilen oder nicht zu erteilen. Wichtig ist daher neben der körperlichen Untersuchung auch die Befragung durch den Arzt wichtig. Diese Fragen müssen Sie sorgfältig und wahrheitsgetreu beantworten. Eventuell sollten Sie Unterlagen über ehemalige Behandlungen oder Diagnosen dann zur Erteilung des Führerscheins mitbringen. Bei dieser Untersuchung werden Sie allgemein untersucht, das heißt die Bewegung der Hände und der Arme und der Beine und der Füße wird geprüft. Blutdruck und Puls werden gemessen, das Hörvermögen wird überprüft, der Urin wird getestet, ob da eventuell Zucker drin ist oder ob sie Drogen missbrauchen. Um es zusammenzufassen, jeder Verkehrsteilnehmer muss die gesundheitliche Eignung nachweisen. Das ist in der Fahrerlaubnisverordnung geregelt. Bewerber um die Erteilung bzw. Verlängerung einer Fahrerlaubnis der Klassen C bzw. D als auch der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung müssen eine Untersuchung über sich ergehen lassen, in der ermittelt wird, ob Erkrankungen vorliegen, die die Eignung oder bedingte Eignung ausschließen. Und wer Personen im Kraftfahrzeug befördert, muss darüber hinaus noch bestimmte geistige Anforderungen erbringen. Wichtig ist auch bei Menschen, die bereits einen Führerschein besitzen und eine schwere Krankheit haben oder hatten, ist der behandelnde Arzt verpflichtet, den Patienten auf mögliche Einschränkungen und Gefahren hinzuweisen. Dies gilt auch für den Straßenverkehr. Ob der Patient dies dann bei der zuständigen Führerschein- bzw. Kfz-Zulassungsstelle meldet und seine Fahrtauglichkeit überprüfen lässt oder bei der nächsten Fälligkeit überprüfen lässt, liegt jedoch im Verantwortungsbereich des Patienten. Allerdings steuert eine fahruntaugliche Person dennoch ein Kraftfahrzeug, macht sie sich strafbar und muss für mögliche Schäden selbst aufkommen. Bei einem Unfall muss mit strafrechtlichen und versicherungsrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden. Und am Rande, auch Radfahrer, die nach einer schweren Erkrankung am Verkehr teilnehmen und aufgrund ihres Gesundheitszustandes oder infolge von Medikamentenwirkungen einen Unfall verursachen, können ihren Pkw bzw. ihren Führerschein verlieren. Bei entsprechendem Verdacht macht die Polizei eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, die dann den Patienten auffordert, die Fahrtauglichkeit überprüfen zu lassen. Wer allerdings damals 1903 in Preußen den Führerschein bestehen musste, bzw. die Führerscheinprüfung bestehen musste, der musste vor allen Dingen eins können, schrauben. Die Straßen waren schlecht und die Reifen waren empfindlich. Pannen gehörten zum Autofahren dazu wie das Benzin. Der Frage, wie man den Wagen wieder flott bekommt, wurde daher weit mehr Bedeutung beigemessen als irgendwelche anderen Verkehrsregeln oder körperliche Eignungen. Die Anforderungen an die Fahrkünste waren gering. Die Prüflinge mussten lediglich ein paar unfallfreie Runden auf dem Hof drehen. Damit bin ich mit meinen Ausführungen am Ende. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen zugehört. Ich hoffe, Sie haben etwas Neues gelernt. Sie wissen jetzt, was auf Sie zukommt, wenn Sie Ihren Führerschein verlängern wollen oder müssen. Alle relevanten Informationen finden Sie unten in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine angenehme, erfolgreiche Woche. Bleiben Sie weiterhin gesund, bleiben Sie zuversichtlich, hören Sie weiterhin diesen Podcast, lernen Sie etwas Neues. Bis dahin, Ihr Dr. Ingo Leipelt.